Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister im Gottesdienstraum und auch im Netz. Grüße nach Florida und nach Wien. Wir haben ein schönes Lied gesungen vorhin, wenn das Meer sich türmt und alles bebt. Da habe ich überlegt, woran könnte man denken, bei uns persönlich oder in welchem Zusammenhang. Da ist mir so spontan eingefallen, die Situation von unserem Jesus Christus direkt vor seiner Kreuzigung, wo er Blut geschwitzt hat. Also noch höher kann sich das Meer nicht türmen für einen. Oder wenn der Apostel Paulus gesteinigt wurde, liegt unter dem Trümmerhaufen und werfen noch immer mehr Steine auf ihn. Und wie kann das bei uns sein? Welche Situationen? Manchmal haben wir irgendwelche Situationen, wo wir meinen, die Gesundheit ist jetzt am Ende oder die Existenz am Ende. Oder durch einen Unfall oder egal wie. Oder denkt man, oh, so schlimmer kann es nicht werden. Dann heißt es, vertraue ich auf dich, weil du mich liebst. Ja, wo ist unser Vertrauen dann? Ja, das hängt damit zusammen, mit dem, wie wir uns definieren. Wenn wir an vergänglichen Dingen hängen, was auch unsere jetzige Natur ist und auch dazu zählt, die natürlich auch mit dem Tod endet, dann ist es alles kein Problem. Da haben wir den Frieden, auch wenn wir unter dem Trümmerhaufen liegen. Und da würden wir sogar ein leuchtendes Gesicht haben, wie bei Stephanus. Wenn wir aber an vergänglichen Dingen hängen, dann ist jede Situation eine einzige Katastrophe. Und dann können wir dann singen, wie wir wollen, wir vertrauen auf dich, aber dann sind das Lippenbekenntnisse und das hilft uns nicht weiter. Und deshalb müssen wir in den Friedenszeiten gut trainiert sein, damit wir in den Situationen, wo es sich alles türmt, scheinbar, für Gott nicht. Wir haben mal einen direkten Austausch auch mit Johannes. Was ist Wunder? Was ist ein Wunder? Für uns ist vieles ist ein Wunder. Und laufen ist alles ein Wunder. Aber für Gott ist nur am Wirken. Er macht die Erde, er schafft die Menschen, die Tiere. Für uns ist alles ein Wunder, für ihn ist ja kein Wunder. Er hat einfach die Menschen geschaffen. Wo ist das Problem für ihn? Gar nicht. Mit einem Wort schafft er alles. Und mit einem Wort kann er alles wieder zunichte machen. Für ihn ist es kein Wunder. Das Wort Wunder ist für uns nur, weil wir das mit unseren Fähigkeiten nicht begreifen können. Wir haben heute das Thema Errettung als Teil 2 in der Botschaftsreihe Irrtum und Wahrheit. Und wir gliedern das Thema wie folgt auf: Einleitung, Irrtum, Wahrheit. Haben wir einen Preis für die Errettung zu bezahlen? Was sagt uns Gott über den Preis der Errettung? Also allein schon der Titel vom letzten Punkt verrät, dass nicht kostenlos ist. Wir das oft hören, die Errettung ist kostenlos. Und deshalb wollen wir uns mit der Einleitung heute beschäftigen, weil das eigentlich ein ganz wichtiges Fundament und eine wichtige Grundlage für unser Verständnis über die Errettung. Und damit wir auf das Mittagessen nicht verzichten, wollen wir die anderen 4 Punkte dann nächstes Mal oder nächsten Sonntag behandeln. Also diese Botschaftsreihe hat den Titel Irrtum und Wahrheit. Der Ausdruck Irrtum ist in diesem Zusammenhang eher zu freundlich. Wir haben oft, wir sprechen von Wahrheit und Lüge oder Wahrheit und Irrtum oder Irrtum und Wahrheit. Irrtum ist freundlich. Warum? Irrtum setzt voraus, dass man das nie absichtlich macht. Das ist an sich geehrt. Aber wenn er das absichtlich macht, der ist ein Betrüger. Der hat das nicht, der hat sich nie geehrt, der hat das schon mit Absicht gemacht. Und wenn wir jetzt aber nochmal verstehen, wer hinter diesen Irrtümern steckt, das ist der Satan, der macht das nicht, weil er sich getäuscht hat, der macht das absichtlich. Das ist der Betrüger, der ist der Lügner und Vater aller Lügner. Dennoch dürfen wir nicht verkennen, dass hinter diesen Irrtümern der Satan steckt, der ein Lügner und der Vater aller Lügner ist. Somit sind diese Irrtümer Lügen des Satans. Aber die Menschen, die belogen wurden und verführt wurden, sind getäuscht worden. Und viele von denen sind in der Tat getäuscht. Und deshalb können wir nicht sagen, das sind Lügner. Die sind getäuscht, die sind verführt worden. Es gibt natürlich die Diener des Satans, das sind dann Lügner. Deshalb bezeichnet sie auch die Schrift als falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Apostel, Diener des Satans, etc. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass der natürliche Mensch seit der Schöpfung von Adam und Eva grundsätzlich die Lüge mehr liebt als die Wahrheit. Also wenn wir erwarten, dass die Menschen das lieben, was wir sagen, da müssen wir sie belügen. Das müssen wir verstehen. Wir können uns nicht jetzt einbilden, wir erzählen den Menschen etwas, wo sie sagen, mei, das ist ja schön. Grundsätzlich musst du sie belügen. Warum? Weil sie die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Sagt uns die Schrift. Es sind ganz wenige Menschen, die die Wahrheit lieben. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Ist ja auch interessant. Ja? Einmal die Pforte und erstmal der Weg. Reicht nicht, dass die Pforte eng ist, auch der Weg ist schmal. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Also, dieser Weg, der wird nur von wenigen gefunden werden. Wenn wir viele statt wenige erreichen wollen, dann müssen wir den breiten Weg nehmen. Das gefällt den Menschen und da gehen auch viele durch. Es geht darum, wenn wir die Wahrheit kennen, da haben wir nicht die falsche Erwartungshaltung, sondern sind wir enttäuscht. Obwohl die Schrift uns eindeutig sagt, dass die Weisheit Gottes Torheit für die Welt ist. Also wir müssen erwarten, dass wenn wir die Weisheit Gottes verkündigen, für die Welt ist es Torheit. Und es heißt, die Welt wird euch hassen, wie sie mich gehasst hat. Nein, wir wollen, dass sie uns liebt. Ja, da musst du natürlich von ihnen sein. Wenn du über Gottes Wort redest, dann hassen sie dich. Wenn du nicht mehr über das Wort Gottes redest, dann hassen sie dich nicht. Aber wir machen das trotzdem, auch wenn sie uns hassen, mindestens einmal, dass sie das gehört haben, damit ihr Blut nicht von uns verlangt wird. Wir gehen nicht jeden Tag immer das Gleiche, klopfen an der Tür mit einem Zettel und sagen wieder, du bist ein Sünder, du wirst in die Hölle kommen. Dann wird er mich jeden Tag hassen. Wir reden dann über etwas anderes mit den Menschen, weil wir in der Welt sind und mit den Menschen in der Regel Ungläubigen zusammenkommen. Und dann lieben sie uns und sagen, er ist zwar ein bisschen verrückt, aber irgendwas ist vielleicht doch was dran. Er ist freundlich, er ist geduldig. Jetzt könnte man sagen, ja, die Geduld erträgt alles. Ja, und warum hat Jesus Christus dann die Peitsche in die Hand genommen, alle ausgepeitscht und aus dem Tempel rausgeschmissen? Weil er keine Geduld mehr hatte? Nein, er hat den Zorn Gottes gehabt. Das ist keine Sünde. Aber der menschliche Zorn, da haben wir auch eine Botschaft darüber gehabt. Und weil der Satan dies genau weiß, sendet er seine Diener. Er weiß, er kennt die Natur des Menschen, die lieben die Lüge. Dann sendet er seine Diener, die in Schafskleider predigen und in Wahrheit reißende Wölfe sind. Natürlich erscheinen sie, der Diener des Satans erscheint für die Welt viel angenehmer als der wahre Gläubige, wer das Wort Gottes verkündigt. Der hat gar kein Gefühl für seine Mitmenschen. Der sagt die Wahrheit und die Wahrheit verletzt und beleidigt. Er sagt, du bist ein Sünder und du wirst mit dem Teufel in der Hölle die Ewigkeit verbringen. Ja, das ist eine Beleidigung. Normalerweise müsste man alleine schon wegen diesem Satz gesteinigt werden. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, aber das ist die Wahrheit. Und wenn du sagst, du brauchst eine Errettung, dann musst du sagen, ja, wovor? Wovon will ich errettet werden? Ja, was ist mit mir passiert? Ich bin nicht im Brunnen gefallen, dass du mich erretten musst. Da musst du ihm sagen, du bist verloren. Warum bist du verloren? Du bist ein Sünder. Und dein Ende wird elender als heute sein. Unvorstellbar elend. Wenn ich ihm das nicht sage, dann versteht er nicht, warum die Errettung ist. Aber wir kommen da drauf. Es gibt natürlich eine andere Version, zu erzählen, Menschen zu erzählen, was die Errettung ist. Ihm zu verschweigen, dass er ein elender Sünder ist und sein Schicksal ist versiegelt, wenn er nicht umkehrt, und zwar das gleiche Schicksal wird er haben wie der Teufel im ewigen Feuersee. Also die Diener des Satans, die in Schafskleider predigen und in Wahrheit reißende Wölfe sind und nur eines bewirken, nämlich die Menschen in den Tod mitzureißen. Wir lesen gleich den nächsten Satz von unserem Herrn Jesus in Vers 16. Also wir müssen immer weiterlesen. Es ist immer gefährlich, wenn man nur einen Satz lesen und aufhören. Er sagt, die Pforte ist eng, der Weg ist schmal, das sind nur wenige, die durchgehen. Dieser Weg führt zum ewigen Leben. Und dann sagt er weiter, hütet euch, direkt in dem gleichen Zusammenhang, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Also direkt kommt die Warnung nach der Beschreibung, dass der Weg schmal ist und nur wenige dahin kommen. Warum? Weil diese Diener des Satans kommen und predigen euch tolle Geschichten, erscheinen sehr freundlich, sehr rücksichtsvoll, sehr liebevoll, nicht lieblos, vermeintlich lieblos, und dann werden sie euch verführen. Der Satan möchte viele Menschen mit in die ewige Verdammnis mitreißen. So viele, wie es nur möglich ist. Warum? Er hat keinen Raum mehr zur Buße. Der Satan hat im Gegensatz zu allen Menschen keinen Raum zur Buße. Er hat, warum? Das sagt uns die Schrift, er hat die Herrlichkeit Gottes geschmeckt, gesehen, erlebt und dennoch dagegen rebelliert. Und das ist der Abfall. Der Abfall, das ist der Abfall vom Glauben, das ist nicht reversibel. Es ist vorbei. Diese Sünde kann nicht vergeben werden. Das ist das Problem von dem Satan, das weiß er auch, dass seine Sünde, der Rebellion, nicht zu vergeben ist. Und deshalb möchte er so viele Menschen mitreißen, so viele, wie es nur möglich ist. Er weiß auch, dass die allermeisten Menschen die Lüge lieben. Deshalb lässt er seine Diener jedem erzählen, was er oder sie gerne hören möchte. Nicht alle Menschen würden gerne oder würden so einfach mit dem Wort Gottes verführt. Wir können sie mit anderen Lehren verführen. Die Hauptsache, sie werden verführt. Den einen lässt er erzählen, dass es keinen Gott gibt. Und das ist das Herrlichste für den Menschen, dass er keinen Gott gibt. Schöner gibt es nicht für den natürlichen Menschen. Weil wenn er einen Gott gibt, der ihn geschaffen hat, dann ist er ihm Rechenschaft schuldig. Wenn er ihm sagt, es gibt keinen Gott, dann bin ich auch niemandem Rechenschaft schuldig. Und dann wird einem eingeredet, jetzt bist du frei. Frei sind wir nie. Wir sind nie frei, der Mensch ist nie frei. Entweder ist er ein Knecht der Gerechtigkeit oder ein Knecht der Ungerechtigkeit. Entweder ist er Knecht Gottes oder Knecht des Satans. Aber der Teufel sagt natürlich nicht, dass Gott lügt. Sagt, hey, das musst du nicht so ernst nehmen. Iss doch von dem Baum, da wirst du wie er. Und so sagt auch der Teufel, ich werde frei sein. Wenn er keinen Gott gibt, ist alles schmal. Gott, das musst du jetzt andauernd hören und überlegen, was Gott von dir will, weil du Rechenschaft ablegen willst. Es gibt doch keinen Gott. Und dann ist natürlich der Mensch sehr erfreut, dass er jetzt frei ist. Der Herr Jesus und seine Apostel warnen uns vor den Lügen des Satans durch die Verführung seiner Diener, die in Schafskleidern sehr freundlich und liebevoll erscheinen. Der Herr Jesus und seine Apostel sagen die Wahrheit. Von dem alleinigen, allmächtigen, wahren Gott und werden dafür als lieblos, schlecht, frech und obendrauf dumm gescholten, weil dadurch die Massen davonlaufen. Alle laufen weg. Deshalb meiden die falschen Lehrer und Propheten, weil das ist ja die Folge. Gell? Wenn du die Wahrheit sagst, dann laufen die Massen weg. Das ist bei dem Herrn Jesus Christus, seinen Aposteln, nichts anderes. Ja, 5000 sind gekommen, haben ihm zugehört. Das sind doch Massen, oder? Frauen und Kinder kommen noch dazu, wahrscheinlich 10.000, 15.000 waren sie. Ja, das lesen wir, was da passiert ist. Solange es was zum Essen gab, die Bäuche voll zu machen, dann waren sie da. Deshalb meiden die falschen Lehrer und Propheten diese Wahrheiten. Sie predigen lieber über Zeichen und Wunder und Speisung der Massen. Das fasziniert. Wenn einer heute kommt und erzählt über Zeichen und Wunder und was er im Himmel gestern Nachmittag gesehen hat, dann sind die Leute fasziniert. Wenn du sagst, überlegst dir, was du gestern gemacht hast. War alles richtig? Hast du Gott Freude gemacht in deinem Leben? Ja, das ist doch uninteressant jetzt. Außerdem will ich nichts ändern. Ich habe das und jenes gemacht, weil ich es gerne mache. Und jetzt willst du mir nur ein schlechtes Gewissen vermitteln. Aber die anderen Geschichten, die Mystik, das ist doch herrlich. Tausend und eine Nachtgeschichten. Also das ist doch herrlich. Bei der Tausend und eine Nachtgeschichten hat er nichts anderes erzählt, ich weiß nicht, wie der hieß nochmal, der durch die Gegend marschiert ist, bis Asien, Fernosten und so weiter. Und hat nichts anderes gemacht, außer tausend, wie ist er, weiß ich nicht mehr, ist egal. Und es heißt aber, er war sehr wohlhabend, der wurde so reichlich beschenkt, egal wo er war, massenweise haben sich Leute versammelt, haben die Geschichten gehört. Und die sind natürlich alle erfunden. Karl May hat versucht, in etwa Ähnliches zu machen. Deshalb meiden die falschen Lehrer und Propheten diese Wahrheiten. Sie predigen lieber über Zeichen und Wunder und die Speisung der Massen. Ist natürlich faszinierend. Die kommen alle her, der nimmt sich 2 Fische, 5 Brote und dann vermehrt es und alle kriegen so viel zum Essen und 12 Körbe bleiben voll. Ja, ist das nicht herrlich? Schau mal, wie Gott wirkt. Ja, aber was ist nachher passiert? Ah, das ist nicht so nett. Das wollen wir, darüber wollen wir. Wo die wahre Lehre kommt, ist es nicht mehr nett. Manche sagen, wir sollen euch vielleicht eine Seife geben, damit ihr euren Mund wascht. Das ist frech. Ich sage, ja, das hat aber der Herr Christus, Jesus Christus und seine Propheten gesagt. Ja, ihr findet nur das, was sie gesagt haben. Haben sie nichts anderes gesagt? Man kann doch über die Speisung der 5000 reden. Man muss nicht darüber reden, dass sie sein Fleisch und sein Blut trinken müssen. Aber es gefällt euch, immer die Warnungen zu nehmen. Na, für euch streicht man natürlich die Warnungen alle aus jedem Kapitel raus und verschieben extra den Bahnhof für euch. Ich dachte mal sagen, der Zug fährt jetzt. Die Speisung der 5000 war für die Massen eine großartige Geschichte. Das hätten sie gerne jeden Tag. Nicht mehr arbeiten, einfach hingehen, am See sitzen, es war auch nicht so kalt, und Abend Brot und Fisch essen, und bleibt was übrig, können sie auch weiter verschenken. Schöner geht's nicht. Der Apostel Johannes liefert uns in seinem Bericht diese Begebenheit. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, das ist an dem Tag, nachdem die Speisung der 5000 war, ist er dann auf das andere Ufer gegangen. Und auch seine Jünger, die sind alle auf der anderen Seite gewesen, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Der war nicht mehr da. Dachten, morgen geht's diese Geschichte nochmal von vorne los. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Der haut ab, ohne Bescheid zu sagen. Fanden sie das eigentlich nicht ganz so nett? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ihr sucht mich nur, weil ihr die Bäuche voll gemacht habt. Wir werden sehen, wenn wir den Bericht von Johannes Kapitel 6 weiterlesen, in diese Konversation, dann sagen sie: Ja, du sagst es, du bist der Sohn Gottes. Was kannst du uns für ein Zeichen geben, dass wir glauben? Ja, gestern haben wir die 5000 gespeist, heute fragen sie, was kannst du uns für Zeichen geben? Ja, das war gestern. Das ist ja, du kannst doch nicht von deinen Zeichen und Wunder von gestern leben. Du musst doch jeden Tag was Neues bringen. Und wenn das heute früh passiert, dann musst du Mittag dir was einfallen lassen. Sonst müssen wir dich umbringen. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Da halfen die ganzen Zeichen und Wunder gar nichts, die sie gestern gesehen haben. Die Volksmenge wollte ihre Bäuche kostenlos voll machen. Die haben nichts bezahlt. Hätten sie was bezahlt, dann wären sie gar nicht gekommen. Dann können sie in die Wirtschaft gehen. Dann können sie bestellen, was sie wollen. Aber weil das kostenlos war, dann sagt: Das ist gut. Alles muss kostenlos sein. Sonst überlegen sich die Leute. Du siehst hier einen schönen Ring in der Vitrine. Es kostet so und so viel. Boah, gehst du vorbei. Ein schöner Ring zu verschenken, kostenlos. Gehst du sofort rein. Vielleicht du nicht, aber sie. Der Herr Jesus wusste, dass er alles getan hat, was sein Vater im Himmel ihm aufgetragen hat. Aber auch, dass er selbst niemanden gewinnen kann, wenn der Vater denjenigen nicht sieht. Und das sollen wir wissen: Wenn nicht mal Jesus jemanden gewinnen kann, da können wir erst recht nicht gewinnen. Da kannst du so nett und so lieb sein, da wirst du niemanden gewinnen können. Warum? Das lesen wir dann gleich. Deshalb haben er und seine Apostel keine Angst gehabt davor, dass die Menschen davon laufen, wenn sie ihnen die Wahrheit sagen. Das ist ja klar. Sagst du die Wahrheit, laufen die Massen weg. Belügst du sie, bleiben sie da. Du musst erzählen, was dir gefällt. Und deshalb gibt es auch die Studien in den hochgeistlichen Kreisen. Schöne Marketingstudien, wie du die Menschen begeisterst, und du musst hören, was sie gerne hören wollen. Willst du deine Seele und Stadien vollkriegen, dann gibt es schon Studien dafür. Da haben wir auch welche Kurse besucht. Und die Kurse werden nicht nur von sogenannten besonders Gesalbten und Geistlichen, sondern von Atheisten. Und wenn die Frage gestellt wird, wieso sind Atheisten da, die uns als geistliche Leiter solche Strategien vermitteln? Ja, ja, die Welt ist auch klug, wir sollen nicht alles jetzt verwerfen. Wir lernen viel von ihnen, die haben sind auch erfolgreich. Willst du Massen erreichen, dann musst du es machen. Deshalb haben sie keine Angst gehabt. In Johannes 6,44, im gleichen Kapitel, sagt Herr Jesus: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Nicht er selber, der Vater muss ihn ziehen. Er sagt die Wahrheit, und wenn der Vater einen zieht, dann zieht er ihn. Und dann stellt sie immer wieder die Frage: Ja, dann können wir eh nichts machen, wenn er uns nicht zieht. Die meisten zieht er nicht, und nur den hat er gezogen. Ja, was kann ich dafür? Gott ist dann ungerecht. Und diese Frage haben sie an den Apostel Paulus auch gestellt. Gott ist ungerecht. Die allermeisten Menschen zieht er nicht. Und den zieht er. Natürlich, sagt der Apostel Paulus, du Törichte. Wenn du so denkst, dann bist du töricht. Einfach gesagt, Dummkopf. Du musst doch wissen, dass Gott ein Vorherwissen hat. Und wer weiß ganz genau, wer die Wahrheit liebt und die Wahrheit annehmen wird. Und dann zieht er ihn. Ah, jetzt verstehen wir es. Aber wir müssen natürlich die Fragen und die Antworten in der Schrift auch lesen. Also niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das war auch eine schöne Frage von Sven. Was heißt am letzten Tag? Die hat auch der Reinhold, vielen Dank, auch schön beantwortet. Am Ende der Trübsalzeit gibt es die Auferstehung. Unsere Auferstehung ist vorher, vor der Trübsalzeit. Hier spricht er zu dem Volk Israel. Der Herr Jesus fährt fort und sagt den Menschen die Wahrheit über die Errettung. Auch wir sind noch in dem Kapitel 6. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wenn der Herr Jesus wahrlich, wahrlich sagt, heißt Attention, Attention. Seid bitte aufmerksam. Das ist so ganz was ganz Besonderes, was jetzt kommt. Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Das ist doch ein Geschäft, das ist doch gar kein Geschenk. Wenn ich das und das nicht mache, kriege ich das andere nicht. Natürlich, das Gnadenangebot ist kostenlos. Aber was steht im Angebot drin? Wenn du mein Sohn sein willst, meine Tochter sein willst, also den Geist der Sohnschaft haben willst, dafür habe ich einen Preis bezahlt. Und der Preis ist das teuerste, was man sich vorstellen kann. Das Leben des erstgeborenen Sohnes. Und meinst du, ich schmeiße das durch die Gegend für nichts? Ich gebe es jedem? Nein. Ich gebe nur demjenigen, der bereit ist, sein Leben mir zu geben. Und das ist ein roter Faden durch die gesamte Schrift. Also das müssen wir erstmal wissen. Wir, Kinder Gottes, diese Wahrheit, die müssen wir kennen. Wir können nicht sagen, na nein, er hat jetzt sein Blut seines Sohnes vergossen und er möchte alle Menschen seinen Geist geben. Egal, was sie machen, wie sie denken. Also das müssen wir wissen als Kinder Gottes. Und wenn wir es wissen, dürfen wir diese Wahrheit natürlich nicht verschweigen. Warum? Weil das die Wahrheit ist. Wenn wir es verschweigen, dann kriegen die Leute nichts. Wie kommen da drauf? Also wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Bis jetzt ist noch nicht so klar. Könnte man sagen, die Stelle ist schon schwer. Wer soll sein Fleisch essen, sein Blut trinken? Sind wir Kannibalen jetzt? Da müssen wir Kannibalen werden. Bei lebendigen Leibe ihn verzehren? Dann sagt er gleich, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willens lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dann löst er es auf. Weil die natürlich auch am Anfang, die waren auch erstaunt, was kommt jetzt? Ne? So ganz einfach. Wenn du mich essen willst, dann musst du den Willen des Vaters tun. Tust du den Willen des Vaters nicht, hast kein Leben in dir, hast kein ewiges Leben. Aber das ist nicht nur eine Begebenheit. Die andere Frage, wie kann man dein Jünger sein? Ja, du musst dich jeden Tag selbst verleugnen, dein Kreuz auf dich nehmen, mir nachfolgen. Ja, aber das ist nicht nett. Kann man nicht so dein Jünger sein, ohne dass man sich selbst verleugnet? Und zwar jeden Tag? Jesus sagt nein. Also wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Der Herr Jesus sagt, willst du das ewige Leben haben, so musst du auch, den Willen des Vaters tun, so wie ich den Willen des Vaters tue. Als er das erzählt hat, was geschah dann aufgrund dieser Wahrheit, die der Herr Jesus den Menschen gesagt hat? Das war natürlich ein großes Verbrechen, gell? Was er begangen hat, der Herr Jesus. Aus diesem Anlass, auch weiter im Kapitel 6, dass er das gesagt hat, zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Du hast uns Vollmacht gegeben, Zeichen und Wunder zu tun und Dämonen auszutreiben. Das war alles okay. Die Leute haben uns hofiert und wir waren schon außerirdisch hier und wir haben übernatürlich gewirkt und so weiter. Wir haben Ansehen gehabt, aber jetzt müssen wir den Willen des Vaters tun, so wie du. Das hast du uns aber vorher nicht gesagt. Also nicht nur die Massen, die das zugehört haben, sogar die Jünger, aber nicht die 12. Viele Jünger ziehen sich zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr nicht auch weggehen? Nachdem alle weg waren, blieben nur die 12. Und er hat ja auch gefragt, das ist die Wahrheit, wollt ihr auch nicht gehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Also das sind die Worte des ewigen Lebens, die Wahrheit. Wer das akzeptiert, bekommt und danach lebt, bekommt ewiges Leben. Wer das nicht akzeptiert, bekommt kein ewiges Leben, hat kein Leben in sich, sagt er. Ja, aber wie soll einer das akzeptieren, wer das nie gehört hat? Lieber Bruder, liebe Schwester, lasst uns den Herrn Jesus, seine Apostel, zum Vorbild nehmen und nicht die falschen Apostel, Propheten und Lehrer. Wir sind nicht besser als unser Herr Jesus und seine Apostel. Ja, die waren vor 2000 Jahren und die haben keine solche Marketingmethoden gehabt und die haben kein IT und was weiß ich, was sie alles. Wir können doch nicht wie sie jetzt, wir sind in einem anderen Zeitalter. Wir sind aufgeklärte Menschen, wir müssen schon ein bisschen anders verpacken. Und da wollte ich hier einen Vergleich hier auflisten. Ein Mensch hat viele Frauen. Wie viele, weiß ich nicht. Jeder prahlt mit einer anderen Zahl. 2, 3, 4, 5, manche Top-Manager haben Landkarte mit überall so ein Pin da drauf. Was ist denn das denn? Ja, das sind meine überall, wo ich hinreise. Da prahlen sie natürlich, gell, damit. Und die Welt ist imponiert und sagt, mei, bist aber ein toller Hecht, gell, was du alles kannst. Also hat viele Frauen, er nimmt jede, wann und wie er will und kann. Nun komme ich zu ihm, möchte ihm die schönste und beste Frau der Welt vorstellen und erzähle ihm, dass sie ihn so sehr liebt, dass sie ihm alles geben möchte, ja mehr als er sich erträumen kann. Also viel schöner, viel besser und die beste wirklich der ganzen Welt als all diese Frauen, die er hat, die angeblich auf ihn immer warten, bis er wieder dort ist. Gell? Er braucht nur zu sagen, ja, ich möchte diese Frau haben. Mehr brauchst du nicht zu sagen. Ja, ich möchte sie haben. Ja, du sagst, wo ist das Problem, wenn das wirklich so ist, wie du sie beschreibst? Ja, wäre ich blöd, wenn ich sage, nein. Auch wenn sie zweitschönste wäre und zweitbeste, nehme ich sie auch. Natürlich, warum nicht? Das ist ja... Das heißt auch, wenn oft in der Predigten, hey, du brauchst nur Ja sagen. Wenn du nicht Ja sagst, bist du einfach blöd. Warum bist du blöd? Ich überlege es dir mal. Und das ist ja auf Anhieb überzeugen. Schau mal. Wenn es wirklich stimmt, dass diese Frau oder diesen Gott gibt, und du sagst, nein, du hast alles verloren. Aber wenn es Gott wirklich nicht gibt und du sagst ja, du hast nichts verloren. Was passiert? Du hast nichts verloren. Aber da kannst du nur Ja sagen, oder? Sitzen die Leute da und sagen, stimmt schon, muss man Ja sagen. Und wenn er vergessen hat im Laufe der Woche, sagt er nächste Woche nochmal Ja. Wer möchte Ja sagen, dann haben sie die Hand. Du hast letzte Woche die Hand gehoben. Ja, ich habe nichts bekommen letzte Woche. Ich habe Ja gesagt, aber ich habe nichts gekriegt. Vielleicht klappt dieses Mal. Die Hauptsache, ich habe die Hand. Alle, die Hand gehoben haben, sollen bitte nach vorne kommen. Was passiert? Gib mal den Heiligen Geist jetzt. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Ja, da hat er letzte Woche den Geist der Sohnschaft angeblich empfangen. Ja, er muss selber klarkommen, aber schön, wenn viele Leute dastehen. In der großen Versammlungen werden auch Truppen, also Leute als Schauspieler aus den Gemeinden zusammengetrommelt in Olympiastadien und sagt, pass auf, wenn der große Gesalbte jetzt hier auf der Kanzel steht und predigt, und wir waren auch dabei und wir dachten auch, es ist eigentlich wichtig zu machen, um die anderen zu ermutigen. Wer möchte Kind Gottes werden, soll nach vorne kommen. Und werden verteilt. Und dann rennen sie nach vorne und in dieser Massenhysterie kommen andere mit. Ich kann doch nicht nach, ja, es ist klar, aber damit die anderen ermutigt werden. Ja klar, der Mensch ist ein Herdentrieb. Wenn eine Schlange da ist, dann muss was Gutes da sein. Gell? Dann rennen sie alle dahin. Wenn keiner steht hier am Fenster, dann ist er bestimmt schlecht. Und dann rennen sie alle dahin. Marketing. Also er braucht nur zu sagen, ja, ich möchte diese Frau haben. Das sagt er natürlich. Wenn ich aber genau weiß, also die Frau schickt mich und ich gehe zu ihm in ihrem Auftrag. Aber wenn ich genau weiß, dass diese schönste und beste Frau der Welt dies wirklich tun wird, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Sauhund oder er all seine bisherigen Frauen aufgeben muss und nur noch für sie lebt. Und ich dies ihm trotzdem verschweige, weil ich Angst habe, weil ich ihm sage, pass auf, all diese Frauen, die du hast, Schluss, nur die eine. Ja, erstmal weißt du gar nicht, ob sie wirklich die schönste und die beste ist. Und zweitens, auch wenn, das ist mir nicht wert. Wenn viele sagen, ja. Bin ich erpressbar, gell? Dann sagst du, das und das musst du machen. Und ich soll für sie leben vor allem. Für sie leben, ja, spinnst. Ich lebe, wie ich will. Dann sagt er nein. Also mit größter Wahrscheinlichkeit, die meisten werden nein sagen. Aber wenn ich ihm das verschweige, weil ich Angst habe, dass er dann doch nein sagt, dann ist das kein Irrtum mehr, sondern ein unverschämter, dreister Betrug. Ja, eine bösartige Lüge. Ich weiß es. Ich betrüge ihn einfach. Sag nur ja. Warum? Weiß. Und dann gehe ich zum Nächsten und sage es ihm auch das Gleiche. Und sage ja. Ja, schau mal, habe ich. Jetzt sage ich der Frau, du, ich habe Haufen Männer für dich, jetzt kannst du auswählen. Gell? Diese schönste und beste Frau der Welt weiß auch genau, dass ich nicht in ihrem Sinne als ihr Diener erzählt habe. Die Frau weiß das ganz genau. Gott weiß es, was ich erzählt habe. Das war nicht in seinem Sinne. Sie wird mich verachten und zur Rechenschaft ziehen. Und was ist mit dem Betrogenen, der Ja gesagt hat? Er wird diese Frau nie bekommen. Auch nicht, wenn ich ihm versprochen habe, dass er sie nun hat, weil er Ja gesagt hat. Kriegen tut er nichts. Er kann in die ganze Welt jetzt gehen und hinaus posaunen, dass er jetzt die beste Frau der Welt hat. Er bleibt betrogen und hat sie nicht. Hat nichts. Kann behaupten. Der kann leben, solange wie er will und wird sterben, hat sie nicht. Er behauptet es aber. Ich habe den Geist Gottes, ja. Das ist nicht strafbar. Der betrogene Mensch wird niemals den Geist der Sohnschaft von Gott empfangen, wenn er nicht vorher weiß, was der Preis ist, und dann entscheidet, dass er alle anderen Götzen in seinem Leben verwerfen muss und ab seiner Entscheidung, hier wir haben eine Stelle zu der Aufsichtsbehörde und hat das Wort bei mir statt Götter in Götzen verstellt. Also da gibt es irgendwo eine Aufsicht, hier, wie sieht ganz frei. Reinhold. Aber ich habe bewusst auch Götter reingeschrieben, weil wir haben auch gesehen, es gibt viele Götter. Und jeder Mensch hat Götter in seinem Leben. Manche bezeichnen sie als Gott oder Götter. Und manche leben so für ihre Götter, aber bezeichnen sie als Götter. Ob der Mammon für sie als Gott ist, also als Geld oder Ruhm oder Schönheit oder was weiß ich, alles Mögliche. Aber jeder hat mindestens einen Gott, in der Regel mehrere Götter. So, und deshalb sind natürlich für uns sind sie Götzen. Aber für die anderen sind sie Götter. Also, dass er all anderen Götzen in seinem Leben verwerfen muss und ab seiner Entscheidung nur noch den einen wahren Gott hat, für den er lebt und seinen Willen tut. Du musst mit deinem ganzen Leben abräumen. Du kannst nicht mehr Haufen Götter haben und nimmst mich obendrauf, nur weil der Gunti versprochen hat, du brauchst nur Ja sagen, den nehme ich auch mit. Und da wirst du so viele Sachen kriegen. Naja, ob du ihn belügst oder nicht, der sagt ja, es kostet nichts. Gell? Und wenn er das kriegt, dann kriegt er das. Und wenn nicht, dann ist es einer von vielen Göttern. Das ist doch wurscht. Daran wird niemand etwas ändern können, weder Pastor noch Pfarrer, Bischof, Papst, Apostel, Prophet oder noch irgendein Lehrer. Der Geist der Sohnschaft gibt nur Gott. Und wenn ich in seinem Namen die Menschen betrüge, wird Gott nichts geben. Ja, wie? Ich habe doch gesagt, du musst doch jetzt geben. Ja, natürlich. Wenn ich ihn zu einem Genie mache und er ist der Geist in der Flasche, dann kann ich ihm befehlen. Dann steht er da, groß und mächtig, und sagt, ja, befiehl mir mal bitte, was du möchtest. Dann kann ich sagen, okay, ich bin bevollmächtigt. Ne? Wir haben Vollmacht, Gott hat uns Vollmacht gegeben. Wir können alles jetzt entscheiden. Wir sagen, wir sprechen alles in Existenz und Gott muss liefern. Ja klar, wenn wir jetzt der Gott sind und er ist unser Diener, der ist zwar groß, aber der macht, was wir wollen. Wir haben Vollmacht. Wir sprechen Existenz. Ja, wo findet man das? Dass Gott jetzt das macht, was wir sagen. Da steht, alles, was ihr bittet, werdet ihr bekommen. Wie? Was heißt der nächste Satz? Wenn ihr nach meinem Willen bittet. Ja, du machst alles kaputt. Lass doch den ersten Satz stehen. Da kann ich alles in Existenz sprechen. Und Gott macht alles für mich. Ich will ihn nicht als Fußabstreifer jetzt bezeichnen, aber mindestens mein ja, Gott, der mir dient. Daran wird niemand etwas ändern. Der kann Pastor heißen, der kann Papst heißen, der kann Hans Müller heißen, völlig wurscht. Geschwister, der Geist der Sohnschaft ist das unvorstellbar Kostbarste in diesem Universum, was Gott geben kann. Er gibt niemanden seinen Geist. Es sind sowieso nur wenige, das wissen wir. Aber er gibt niemanden seinen Geist, der nicht ganz genau weiß, warum er den Geist bekommt. Niemanden. Da kann einer 100 Jahre sagen, ich bin Kind Gottes, ja. Aber von welchem Gott? Der Satan ist auch Gott. Der Gott dieser Welt. Aber ein Kind Gottes braucht den Geist der Sohnschaft und Gott gibt seinen Geist niemanden, ohne dass er vorher weiß, überlegst dir, was dich kostet. Da haben wir darüber gesprochen, auch wenn der Jesus Christus, der nimmt viele, viele Beispiele, nicht nur mit der Selbstverleugnung und nimmt mein Joch auf euch und so weiter. Er nimmt auch das Beispiel, wenn einer den Krieg zieht, das wird man nächste Woche lesen, überlegst dir, ob das dir wert ist. Der Preis. Wenn ja, dann triffst du die Entscheidung. Warum? Weil Gott dein Leben verlangt, das ihm gehört. Ja, wie? Jetzt gehöre ich dir? Du hast doch gesagt, also vorhin haben wir gesagt, wenn ich alles bekomme kostenlos, dann nehme ich es mit. Aber jetzt mein ganzes Leben, Gott hat alles gegeben, was er hatte, das Kostbarste, sein erstes geborenen Sohn, den einzigen Sohn, den er hatte, der ohne Sünde war für die Menschen. Und er verlangt dein Leben. Und das ist die Wahrheit, das müssen wir kennen erstmal. Als Botschafter Gottes, Botschafter Christi. Wir müssen die Wahrheit kennen erstmal. Und dann können wir überlegen, ob man den Menschen die Wahrheit sagen oder nicht. Aber wir müssen die Wahrheit kennen. Gott gibt niemanden seinen Geist und macht ihn zu seinem Kind, wenn er nicht bereit ist, sein Leben ihm zu geben. Das ist die Wahrheit. Jetzt müssen wir dann überlegen, ob wir die Wahrheit weitergeben wollen oder nicht. Das ist kein Kaugummi, den man nimmt, wenn man Lust hat und dann wieder ausspuckt. Gott gibt dem Berufenen und Auserwählten seinen Geist der Sohnschaft, wenn dieser bereit ist, sein Leben Gott zu geben. Leben für Leben, das ist der neue Bund Gottes. Ja, ich bin in den neuen Bund eingegangen. Ja, was sagt der Bund? Ja, du gibst alles, ich gebe nichts. Ja, so einen Bund muss ich mal zeigen. Wir werden sehen, was Gott über solche Bündnisse sagt. Ein schöner Bund. Einen Bund einzugehen, in dem Gott vermeintlich das Leben seines Sohnes gibt und der Mensch sein Leben aber nicht, ist nicht der Bund Gottes, sondern ein Bund der Lüge und somit des Satans. Das ist ein neuer Bund auch. Aber wir müssen wissen, von welchem neuen Bund reden wir. Die Wahrheit Gottes lautet, Hebräerbrief lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also ein zweischneidiges Schwert ist schon scharf genug, ne, der Ausdruck. Das ist scharf. Das ist aber schärfer. Also zeigt die Schärfe des Wortes. Und dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Richtet. Zeigt sofort, was richtig und was falsch ist. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Also diese beste, schönste Frau in dem Vergleich, die kennt unsere Gedanken. Wir können erzählen, was wir wollen. Sie weiß ganz genau, was wir gesagt haben. Dass wir nicht die Wahrheit gesagt haben. Sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das ist die Wahrheit. Jetzt schauen wir mal, was die Lüge, was die falschen Propheten erzählen. Die meisten Menschen wollen aber belogen werden. Das lesen wir in Jesaja 30, die Verse 9 bis 11. Da sagt Gott über sie, sie sind ein eigensinniges Volk. Meine Kinder wollen sie sein, aber sie sind Lügner. So bezeichnet Gott die Menschen, die gerne seine Kinder sein wollen, aber Lügner sind. Das ist nur abgeschrieben. Okay? Denn sie wollen nicht hören, was ich, der Herr, von ihnen verlange. Er verlangt, Gott verlangt. Aber das wollen sie nicht. Zu den Sehern sagen sie, ihr sollt nicht sehen. Zu den Propheten sagen sie, ihr sollt keine Offenbarungen haben. Natürlich zu den wahren Propheten sagen sie, ihr sollt keine Offenbarungen haben. Sagt uns nicht, was recht ist, sondern was uns gefällt. Das ist der natürliche Mensch. Sagt uns nicht die Wahrheit, sagt mir, was mir gefällt. Ich möchte die Wahrheit nicht hören, so sagen die Menschen. Lasst uns doch unsere Illusionen. Du machst alles kaputt. Das war so schön, in diesem Traum zu leben. Ich habe jetzt die beste Frau der Welt. Und jetzt sagst du mir, du kriegst gar nichts, weil du ein untreuer und eigensinniger und egoistischer und bösartiger Mensch bist. Und diese Frau sagt, mit dir kann sie nichts anfangen. Jetzt hast du meine Illusionen zerstört. Wir haben so viele Illusionen gehabt. Bis jetzt war es so schön. Jetzt ist alles vorbei. Was sagen sie dann? Weicht von der Wahrheit ab und lasst uns in Ruhe mit eurem heiligen Gott Israel. Geht doch von der Wahrheit und lasst uns mal in Ruhe mit eurem Gott. Erzählt uns was anderes, was uns gefällt und nicht die Wahrheit. Gott sagt über diese Menschen, die gern Kinder sein wollen, aber die Wahrheit nicht sagen. Auch interessant hier zu lesen. Der Herr sagt, weh euch, meine eigensinnigen Kinder. Ihr führt Pläne aus, mit denen ich nichts zu tun habe. Sie sagen, ja, hat Gott gesagt. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das hast du dir ausgedacht, weil es den Menschen gefällt. Ihr schließt Bündnisse gegen meinen erklärten Willen. Damit häuft ihr Schuld auf Schuld. Brüder und Schwestern, das war schon immer die Methode des Satans, durch die Schlange ein süßes Gift zu verbreiten. Süßes Gift. Oh, schmeckt gut. Aber das tötet. Schmeckt süß jetzt. Du kannst auch sagen, genauso Nutella tötet. Schmeckt süß. Sterben müssen wir eh alle. Was soll das? Lass uns an diesen Lügen nicht beteiligt sein, lass uns nicht beteiligen, damit wir nicht Schuld auf Schuld häufen. Wir schließen die heutige Botschaft mit dieser Einleitung ab. In der kommenden Botschaft studieren wir dieses Thema weiter. Amen. Wir verabschieden uns, wünschen Gottes Frieden, Gottes Gnade und bis zum nächsten Sonntag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.